done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?
Love all. Play.
Herzlich willkommen zu Shuttle Talk. Falls ihr euch nach der letzten Folge vielleicht schon gefreut habt, dass wieder mal eine Anmoderation von Kai kommt, muss ich euch leider enttäuschen. Wir machen wieder wie gewohnt weiter. Ich darf euch ganz herzlich zur nächsten Folge begrüßen. Mein Name ist Tobias Wadenka und natürlich wieder dabei Kai Schäfer. Und es ist alles andere als selbstverständlich, dass ihr heute eine Folge zu hören bekommt. Denn ja, hinter den Kulissen war irgendwie tatsächlich zum ersten Mal, wie ich mich erinnern kann, so im Raum gestanden, ob wir uns vielleicht einfach mal eine Pause heute genehmigen. Also so ohne richtigen, triftigen Grund haben uns dann jetzt doch noch aufgerafft. Und ich bin echt stolz auf uns und natürlich auch stolz auf dich, Kai, der jetzt nach seinem Spiel in Orléans nachts um 10 noch an den Rechner sich schwingt. Und bin wie gewohnt motiviert, freue mich auf die heutige Folge mit dir.
Vielen Dank, Tobi. Ja, ich freue mich auch, aber du musst mich heute ein bisschen durchziehen durch die Folge. Aber ich sehe schon, du bist voller Elan mit deinem neuen Haarschnitt.
Schön, dass es dir aufgefallen ist, danke.
Ja, wir sind ja wie ein altes Ehepaar und da habe ich gehört, es ist wichtig, sowas direkt zu bemerken.
Echt, da musst du wirklich sagen, da bin ich der absolut schlechteste Mensch auf der gesamten Welt. Also auch Leute, die mir sehr nahe stehen, können eine komplett neue Haarfarbe haben und ich merke es nicht. Das ist mir tatsächlich häufig auch, da hatte ich schon ein paar unangenehme Situationen oder peinliche Situationen, aber ja. Ist stark. Hätte ich gedacht, dass du da vielleicht ähnlich schlecht bist, aber...
Bin ich eigentlich auch. Für dich habe ich eine Ausnahme gemacht, weil du jemand ganz Spezielles in meinem Leben bist. Aber vielleicht ist es ja auch ein gutes Zeichen, weil du schaust einfach auf innere Werte und siehst positiv.
Vielleicht das auch, ja. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ach so, ja. Noch zum Thema durchziehen. Ich hatte jetzt auch gedacht, dass du vielleicht ein bisschen mehr übernimmst, wobei... Ich hatte heute einen ganz entspannten Tag. Ich habe mal entschlossen, dass ich alles absage, was mich irgendwie aus dem Haus bringen würde. Daher war ich einmal von zu Hause arbeiten können. Ganz, ganz entspannt auch mal irgendwie eine Minute für mich gehabt. Von daher gucke ich mal, was sich machen lässt. Ich habe die Minuten nicht genutzt, um mich vorzubereiten und ChatGPT heute auch mal ausgelassen. Aber zumindest ein paar Dinge auf dem Zettel und es steht ja auch einiges oder es stand ja auch wieder einiges an in den letzten Tagen.
Ja, apropos ChatGPT, wir haben einige Nachrichten bekommen, dass es eine der witzigsten Folgen letzte Woche war, jemals. Da muss ich sagen, ist das jetzt ein gutes Zeichen? Also sehen wir das auch positiv, dass die KI liefert? Oder spricht das eher gegen uns, dass wir sonst einfach nicht so entertainen können wie ChatGPT?
Ja, ich glaube, es ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass die Maschinen uns langsam ablösen. Aber gut, das Feedback hast du mir jetzt ja gerade zum ersten Mal gegeben. Wenn das so ist, mache ich unseren digitalen Kollegen mal nebendran auf und kann ja vielleicht mal zur Hilfe immer mal wieder oder um Hilfe bitten zwischendurch.
Ja, ich hab auch tatsächlich, ich habe mich da ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich habe es noch nie benutzt. Habe dann auch mal ein bisschen so rumprobiert. Habe dann, weil ich ja wusste, nächste Woche nehmen wir auf, ist die Woche von Ostern, dem ja eigentlich wichtigsten christlichen Fest des Jahres. Und da habe ich mal so eingegeben, was man für Fragen stellen könnte in dem Batman-Podcast mit Bezug zu Ostern. Aber ich muss sagen, ja, auf meinem Zettel stehen 0 Fragen davon, weil die waren alle nicht so gut. Und ja, wir wollen ja auch ein bisschen selbstständig sein. Aber eine Frage hätte mich interessiert, weil die ist mir dann wirklich höchstpersönlich in den Sinn gekommen. Das müssen wir jetzt immer dazu sagen. Was ist denn dein so Ostern, da gibt es ja immer so Naschereien. Was ist denn dein Lieblingsnascherei? Weil ich konnte dich nicht einschätzen, ob du die Person bist, die den Osterhasen gern isst, die so ein Nougat-Ei gern isst oder dann doch lieber so selbst angemalte Eier.
Ja, also die selbst angemalten Eier, die sind ja schon mal keine Süßigkeit. Da haben wir eine ganz andere Tradition mit und zwar werden die bei uns immer übers Haus geworfen. Also es stehen immer welche hinten im Garten. Stimmt, weil ich glaube sogar hier im Podcast, ne?
Ja.
Ja, das ist da unsere Aktivität. Ja, ich finde tatsächlich Nougat-Eier und so Lindhasen an Ostern gehen schon echt ganz gut. Also es muss auf jeden Fall irgendwas mit viel Schokolade sein.
Okay, weil ich aber,
erzähl erstmal du.
Ich war nämlich jetzt hier in Frankreich im Supermarkt und mir ist, also in Deutschland, da gehst du ja in den Supermarkt 4 Wochen vorher und da wirst du ja erschlagen von Osterhasen so ungefähr jedes Mal. Oder auch vor Weihnachten ist ja eh nicht. Aber hier in Frankreich habe ich gar nicht so das Gefühl, dass hier die Franzosen, also weniger auf jeden Fall war mein Eindruck. In den 2 Supermärkten, die ich war, da waren auf jeden Fall nicht 80 Millionen Hasen in 10 verschiedenen Größen mit 10 verschiedenen Kakaoanteilen. Ja, war ich ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich glaube, die Franzosen kaufen auch generell ein bisschen gesünder ein, oder? Meinst du, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass dann da auch weniger Schokolade verkauft wird? Ja, ich glaube schon, dass die so für generell für Lebensmittel im Schnitt am meisten Geld ausgeben. Also das heißt jetzt nicht zwingend, dass es gesund, aber ich glaube auch wirklich in dem Zusammenhang, dass es sind jetzt nicht nur teure Weine, sondern generell den Franzosen gutes Essen erstmal mehr wert als anderen Nationen. Aber ja, vielleicht auch da überhaupt kein Zusammenhang, keine Ahnung.
Gut möglich, kann sein. Wobei man sagen muss, Schoko-Croissant geht halt immer hier, ne? Oder Croissant. Also so, in Bäckereien gibt es nicht so viel, gibt es allgemein wahrscheinlich nicht so viel Gesundes, aber da sind sie eher so auf einem süßen Trip. Aber vielleicht sollten wir heute auch mal ein bisschen über Badminton reden. Und ich habe eine Follow-up-Frage bekommen, weil ich habe ja letzte Woche von meinen tollen Erfahrungen beim Managers-Meeting gesprochen. Diese Woche hier in Spanien, in Frankreich, wo ich mich jetzt befinde, wusste ich nicht zum Managers-Meeting. Da hatten wir hatten sogar zwei Coaches hier und einer davon ist dann zum Managers-Meeting gegangen, was 2,5 Stunden gedauert hat, weil es so viele Absagen gab. Aber uns wurde dann die Frage gestellt, oder vor allem mir, was so ein Teammanager denn so eigentlich für Aufgaben hat bei der WM. Und ich dachte, das wäre vielleicht mal ganz interessant zu erklären, weil sich das viele wahrscheinlich nicht so genau vorstellen können, was so die Aufgaben sind. Und ich glaube, man muss erstmal dazu sagen, es gibt, glaube ich, große Unterschiede von Nation zu Nation. Manche haben auch gar keine Teammanager dabei, so bei einer WM. Also ich rede jetzt über eine Mannschafts-WM oder Individual-WM. Zum Beispiel jetzt USA oder Kanada, so Nationen, die haben eigentlich meistens immer nur einen Trainer dabei. Da geht dann halt der Trainer zum Managers-Meeting und übernimmt die Aufgaben. Deswegen könnte man jetzt schon behaupten, ein Teammanager hat gar nicht so viele Aufgaben, wenn es auch der Coach übernehmen darf oder kann. Ich glaube, man unterschätzt es. Zum Beispiel ist halt der Teammanager verantwortlich für die Aufstellung fürs Teamspiel eintragen rechtzeitig, zu bestimmen, welche Farbe man spielt, zu organisieren, wie wir zur Halle kommen, wann wir zur Halle kommen, wo wir natürlich essen. Also er nimmt halt natürlich uns ein bisschen die Arbeit ab und halt nicht so Fußballerverhältnisse, dass man sich um gar nichts mehr kümmern muss, aber natürlich schon irgendwie, dass man sich weniger sorgen muss um den Alltag und um die ganze Orga. Er plant den Trip auch im Vorhinein. Solche Sachen sind, glaube ich, die wesentlichen Aufgaben vom Teammanager bei so einem Turnier. Und dann geht er natürlich zum Managers-Meeting und setzt sich da rein und hört sich dann die Vorträge da an. Und berichtet uns dann natürlich davon. Ist aber auch immer bei den Spielen dabei. Ich glaube, man würde ja sagen, so eine Mama für alles ist dann, aber zumindest bei uns, ist ja meistens immer Martin Kranitz. Ich glaube, der war wahrscheinlich schon bei fast 100 Großmaßnahmen dabei in seiner Karriere. Und der ist da auf jeden Fall sehr erfahren, glaube ich, einer der erfahrensten überhaupt. Und versteht das Game auf jeden Fall als Teammanager. Wollte ich nur noch mal kurz ergänzen zu letzter Woche.
Ja, da jetzt, wo du es gerade ansprichst, und wir hatten, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja auch kurz schon gehabt, dass es eine neue Geschäftsführerin im DBV gibt, habe ich mir tatsächlich jetzt auch gerade so überlegt, ich weiß verdammt wenig, wie so der Arbeitsalltag oder generell die Aufgabenbereiche und auch die Abgrenzungen jetzt zwischen DBV-Präsident, DBV-Geschäftsführung, DBV-Sportdirektor, da, was du gerade erzählt hast, da weiß ich ein bisschen mehr. Aber das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Müssen wir vielleicht mal unseren Präsidenten oder die Geschäftsführerin einladen. Das fände ich tatsächlich spannend, wie da der Arbeitsalltag oder so eine Arbeitswoche normalerweise aussieht.
Ja, ich glaube, unsere neue Geschäftsführerin jetzt des TVs, die ist seit Montag im Amt, die muss ich vielleicht noch ein bisschen einarbeiten. Geben wir noch ein bisschen Zeit vielleicht. Aber ja, ich kenne nur das berühmte, wie heißt das? Onanigramm? Nee, wie?
Organigramm.
Nee. Organigramm, genau. Ohne irgendwas ist was anderes, stimmt. Ja, aber das Organigramm ist sehr kompliziert im DBV, will ich mal sagen. Aber ich glaube, es ist in vielen Organisationen auch ein bisschen komplizierter. Aber mein Eindruck war, im DBV sind da sehr viele Linien, immer wenn ich das gesehen habe. Aber ja, wäre interessant. Vielleicht haben ja die Leute Lust, weil es gibt natürlich einige Leute, die so hinter den Kulissen arbeiten, die auch erstmal nur indirekt was mit jetzt damit zu tun haben, worüber wir jetzt meistens reden. So über den Leistungssportalltag, würde ich mal sagen. Aber irgendwie ja doch dann auch dazu beitragen, dass der Laden irgendwie laufen muss, ne? Und dass sich der Sport irgendwie entwickelt in Deutschland. Wäre interessant.
Aber das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, Ralf Michaelis, unser DBV-Präsident, ob der vielleicht ja sogar hier zuhört bei unserem Podcast, das wäre natürlich genial, oder ob ihm das innerhalb einer Woche durch irgendjemand anderen zugetragen wird, dass wir darüber gesprochen haben und ob er sich vielleicht einfach mal bei uns meldet, ob er Lust hat, mal als Gast hier vorbeizugucken und mal ein paar Einblicke in das Präsidentenamt auch zu geben.
Ja, gerne. Hiermit sprechen wir die offizielle Einladung aus. Mit Präsidenten muss man ja mal sehr förmlich umgehen, sozusagen. Aber gut. Lass uns über
Badminton sprechen. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was du gerade machst. Du bist ja in Orléans unterwegs und hattest heute dein Einzel gegen einen Chinesen, den ich auch noch nie gehört habe, muss ich gestehen vorher, aber der angesichts der Ergebnisse scheinbar doch ganz gut Badminton spielen kann. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie es war.
Ja, ich glaube, wer meine Ergebnisse die letzten Wochen ein bisschen verfolgt hat, hat gemerkt, dass ich jetzt nicht so viele Spiele gewonnen habe. Und wenn man nicht so viele Spiele gewinnt, heißt es, ja, also auf Dauer, für über längeren Zeitraum, heißt es dann ja meistens, dass man öfters nicht oder dann irgendwann auch nicht mehr so gut spielt. Ich muss aber sagen, heute war ich mein bestes Spiel seit Wochen. Ja, aber der Gegner war ziemlich gut. Ich habe also der gute Lai Lanxi, spielt gefühlt seit, der spielt ja erst seit anderthalb Jahren oder so international. Und war aber jetzt zum Beispiel schon, hat für China beim sozusagen Vorentscheid für den Sudirman Cup auch das Herren-Einzel gespielt, alle fünf, und da zum Beispiel gegen Lo Ken Yu gewonnen auch, oder auf jeden Fall gegen Singapur gewonnen, das Einzel, und gegen, also ja, der Junge kann schon spielen, Linkshänder, sehr schnell, der erste oder einer der wenigen, also eigentlich sehr dünne Beine, etwas untypisch, würde ich sagen, für einen Chinesen, also sieht jetzt nicht so kraftvoll aus, aber sehr schnell, Linkshänder. Aber ich spiele im Moment einfach zu unkonstant und habe ab heute ein paar Tage Urlaub. Und ich glaube, die brauche ich auch, um ein bisschen runterzufahren und dann wieder mit neuer Energie, vor allem dann in die Olympia-Quali zu starten.
Hattest du da jetzt bei dem Spieler, der jetzt noch nicht so bekannt ist, auch Videomaterial zur Vorbereitung? Und dann konntest du da dich auch irgendwie ein bisschen auf ihn einstellen, oder war das eher so ein, ja, ich gehe mal rein und dann im Spiel gucken, was er so macht?
Nee, er kam ja aus der Quali, das heißt, er hat gestern zwei Spiele gemacht und die habe ich mir natürlich angeschaut. Die gab es auf dem Video. Deswegen würde ich sagen, war ich sogar ziemlich gut vorbereitet. Hatte ich auch das Gefühl, vor allem im ersten Satz am Anfang. Also an der Vorbereitung lag es definitiv nicht. Ja, und phasenweise war es richtig gut, aber der Junge war sehr stabil, würde ich behaupten. Und sehr, sehr konstant. Sehr, sehr wenig Fehler gemacht. Und ich musste mir jeden Punkt halt sehr hart erarbeiten. Und ja, da fehlt im Moment so ein bisschen die Konstanz einfach.
Wie war es denn so in Frankreich jetzt in der Halle? Hatten wir ja auch öfter als Thema schon, dass da immer eigentlich coole Stimmung ist. Und heute war ja noch ein, auch würde ich sagen, besonderes Spiel mit dem Abschiedsspiel von Brice Leverdet, was ich auch erst leider heute mitbekommen habe, dass das sein letztes Spiel sein wird. Fände ich irgendwie cooler, wenn man da früher schon sowas mitbekommt und auch, auch wenn er jetzt nicht der allererfolgreichste Europäer war, der irgendwie Weltmeistermedaillen oder so gewonnen hat, war doch, finde ich, ein sehr besonderer Spieler, der auch auf europäischer Ebene, glaube ich, Silber, Bronze bei EM European Games geholt hat. Und vor allem, warum bei mir im Kopf geblieben ist, damals der Sieg gegen Li Chongwei in der ersten Runde bei der WM. Das haben sicher auch noch viele im Kopf. Und einfach ein ziemlich cooler Fighter auch auf dem Feld, mit viel Emotion, viel Herz dabei, der heute sein letztes Spiel gemacht hat, wie ich gelesen habe.
Ja, ich habe das Spiel live gesehen und ich habe mir ein paar Sachen auch über ihn noch extra deswegen rausgeschrieben, weil ich auch über das Spiel mit dir sprechen wollte oder über ihn ein bisschen. Weil er war auf jeden Fall dreimal bei den Olympischen Spielen, hat die Mediterranean Games gewonnen, was viele wahrscheinlich nichts sagt, aber gar nicht mal auch so einfach. Hat Bronze bei der EM geholt, als erster französischer Herren-Einzelspieler, hat eine European Games Medaille mit Silber, hat 14 Titel insgesamt in seiner Karriere geholt, 8 nationale Titel, was glaube ich auch kann gut sein, dass es Rekord ist sogar in Frankreich. Und ja, zweimal gegen Li Chongwei gewonnen. Und ja, dieses legendäre Spiel damals bei der WM, glaube ich, da hat er den ersten verloren und lag 16-9 zurück und dann noch gewonnen oder noch gedreht. Und interessant, weil er halt ja so die, eigentlich ja gefühlt das Vorbild war für jetzt die ganzen vielen jungen Franzosen, die jetzt ja alle nachkommen. So, und halt so die Speerspitze und jetzt halt sehr viele junge Spieler da sind, die ihm nacheifern oder wahrscheinlich sogar zumindest international erfolgreicher werden als er. Und was hast du sonst so für Erinnerungen oder gute Erinnerungen an ihn?
Also habe ich auch gerade dran gedacht, 8 nationale Titel in Frankreich wird wahrscheinlich jetzt erstmal sehr schwer für alle Nachkommenden bei der Stimmt. Konkurrenz, die jetzt da im Lande ist. Was mir noch in den Sinn kommt, er hat ja oft auch in den ersten Runden vor allem auch die ganz Großen geschlagen. Und er war ja, glaube ich, auch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob er sich den Titel selber gegeben hat oder ob er ihm gegeben wurde als Giant Killer oder Giant Slayer oder so. Das hat er auch mal irgendwie nach einem Erstrundensieg gegen Chen Long auch wieder aus sich wieder selber gelobpreist, aber auf eine, finde ich, sehr sympathische Art. Und danach hat er dann, glaube ich, meistens hat er dann in der zweiten Runde auch richtig hoch verloren und hat dann, glaube ich, auch dagegen Kento Momota keine Chance gehabt und dann aber nur geschrieben, so ein Einzeiler irgendwie, well played, next time I get you oder irgendwie, dass er beim nächsten Mal dann auf jeden Fall auch ihn knacken wird. Ich fand, er war einfach auch ein unterhaltsamer Typ, ein Charakter, den man sich halt auch im Sport wünscht und ja, von daher schade, dass er weg ist, aber ich weiß auch gar nicht, wie alt war er denn jetzt am Ende? Er ist jetzt auch bestimmt Mitte
30. Älter als Whittinghus, glaube ich.
Oh, okay, ja.
Dann oder Ende ungefähr 30, gleiches Alter, ja. Und er hat ja jetzt auch im letzten Jahr nicht viel gespielt. Ich glaube, er hat jetzt letzte Woche Spanien gespielt, um sich ein bisschen warm zu machen für sein letztes Spiel. Aber ich muss sagen, ich habe das Spiel gesehen, hat er gegen meinen guten alten Freund Luis Enrique Penalvea gespielt. Er im ersten Satz noch ganz gut mitgehalten, aber da hat man schon gemerkt, boah, er wird müde und dann im zweiten Satz war sehr die Luft raus. Aber er hat jeden Punkt, den er gemacht hat, wirklich gefeiert, was cool war. Ich fand es ein bisschen, also mich hat es gewundert, dass ich hätte gedacht, es kommen sogar noch mehr Zuschauer, aber vielleicht war es auch wirklich den Leuten nicht so bewusst, dass es sein letztes Spiel sein könnte. Ich meine, er hätte ja auch gewinnen können, dann hätte er morgen noch mal gespielt. Und der letzte Ballwechsel war irgendwie ein bisschen komisch, weil da hat er aufgeschlagen, glaube ich, bei 13:20 oder so im zweiten Satz und Luis Enrique hat kurz abgelegt und hat einfach den Ball fallen lassen. Oder halt so, dachte, glaube ich, der Ball geht ins Netz, aber er ist trotzdem rübergeflogen. Also es war, fand ich ein bisschen schade, es war kein guter letzter Ballwechsel so irgendwie für die Karriere. Aber ja, danach hat er sich, gab es Standing Ovations in der Halle, hat sich sehr bedankt und hat dann sein, was ich nur gesehen habe, hat sein Abschiedsinterview bei Ben Europe auf jeden Fall oberkörperfrei gegeben. Also für alle Ladies da draußen. Ein Grund mehr, sich das anzuschauen. Weil da steht der verschwitzte Brees in oberkörperfrei beim Interview. Ja, aber ich fand ihn immer beeindruckend, weil es wird ja auch oft gesagt, so Spieler oder im Badminton gehen viele Spieler übers Feld, anstatt halt so irgendwie zu rennen oder so, sondern dieses Laufen ist eher so, dass man halt geht und es ist sehr schnelles Gehen so mäßig. Und ich fand bei ihm, was für einen europäischen Spieler, fand ich das sehr extrem. Auch so, ich würde nicht sagen, dass seine Laufarbeit irgendwie extrem schön war, aber ich fand sie trotzdem irgendwie extrem, ja, rund und smooth, obwohl sie gar nicht so schön war. Weißt du, wie ich meine? Also ja. Ich kann es nicht besser beschreiben, aber er hatte immer sehr viel Kontakt zum Boden, hatte ich das Gefühl, so mit seinen Füßen. Und ist so ein bisschen geschlichen übers Feld. Und er war ja auch ein paar Mal in Saarbrücken zum Training, unter anderem ja damals vor seinem Sieg gegen Lee Chong-Wei. Und auch so ein lockerer und cooler Typ.
Hast du mal gegen ihn gespielt?
Öfters, ja. Zwei oder dreimal, würde ich sagen. Immer verloren, aber relativ knapp, glaube ich. Jedes Mal. Und im Training habe ich gewonnen, das habe ich ja schon, glaube ich, hier im Podcast erzählt, bevor er Lee Chong-Wei geschlagen hat, habe ich ihn zwei Tage vorher oder so bei uns im Training geschlagen und ihn ja heiß gemacht für das Spiel.
Kannst du bestätigen, dass er sehr, sehr gut am Netz ist?
Wieso, wer sagt das? ChatGPT oder was?
Nee, das hat tatsächlich damals Jakob Heu erzählt, dass die Dänen bezüglich Netzspiel sehr viel zu Brees Leverde gucken, weil aus Jakobs Sicht er einer der besten Spieler der Welt ist, wenn es um Netzspiel geht und auch am Spin am Netz nochmal zurück zu spinnen oder einfach da, wenn es netznah wird, ja, richtig, richtig präzise, richtig viel Gefühl, richtig guten Touch zu haben. Fand ich ganz interessant, weil das auch, ich hatte auch nicht so viele Spiele von ihm gesehen und da mal dann ein bisschen drauf geachtet auch, war, glaube ich, schon auf jeden Fall ein guter. Ja. Da vorne, vor allem, wenn das auch der dänische Cheftrainer dann so sagt.
Ja, er war auf jeden Fall gut am Netz. Auch heute hat er ein paar echt gute Schläge noch so am Netz gehabt. Also, wobei er nicht so viel mit Spin gemacht hat, sondern wirklich, glaube ich, auch wirklich mit Gefühl und also knapp übers Netz, sind's nah. Ja, echt gut. Und er war ja nicht der Spieler, der jetzt hinten so mega hochgesprungen ist jedes Mal oder so mega krasse Dynamik hatte, sondern wie gesagt, er ist ja ein bisschen übers Feld geschlichen und hat am Netz halt, ja, war am Netz gute Schläge gehabt. Das kann ich eigentlich bestätigen, ja. Ob es jetzt das Beste der Welt ist, boah, da habe ich das Gefühl halt, da nimmst du irgendeinen Indonesen oder so, der gefühlt aus jeder Position irgendwie mit Spin ans Netz spielen kann, die sind dann doch irgendwie ein bisschen besser. Man schickt nicht Lee Chong-Wei ohne guter Netz zu sein, würde ich mal sagen.
Apropos Spin, da habe ich gleich noch was. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch eine Entweder-Oder-Frage, die jetzt noch ganz gut abschließend passt, nachdem wir über deinen Chinesen und jetzt über Brees Leverde gesprochen haben. Wenn du die Wahl hättest, entweder oder, dass in der Badminton-Welt alles so bleibt, wie es ist, oder dass Badminton in Asien null Bedeutung hätte, also null Interesse, kein einziger guter Spieler aus Asien und im Rest der Welt aber alles genauso bleiben würde, wie es jetzt ist. Wofür würdest du dich entscheiden?
Was wäre denn da der Vorteil, wenn es in Asien...
Naja, du wärst...
Ach, ich wäre einfach besser.
Mal sagen, im erweiterten Kreis auch eine Olympiamedaille gewinnen zu können, eine Weltmeisterschaftsmedaille gewinnen zu können. Generell, Deutschland hätte Chancen, die besten Spieler der Welt zu stellen, gerade aktuell auch, oder um ganz große Titel mitzuspielen. Zu Kosten oder der Preis natürlich, die mediale Aufmerksamkeit oder die Begeisterung von keine Ahnung wie vielen Millionen, Milliarden Menschen.
Würde ich lieber wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich kann ja auch eigentlich auch sagen, wieso, weil ich es extrem wertschätze und genieße, auch in so einer asiatisch dominierten Sportart irgendwie davon teil zu sein, weil ich glaube, sonst wäre mir die asiatische Kultur nie so näher gebracht worden auch. Oder der wäre ich niemals so nahe gekommen. Jede Kultur ist auch anders und jede Kultur hat ihre Vorzüge und ihre Macken, kann man sagen. Aber ich finde ich habe die asiatische Kultur extrem wertschätzen gelernt. Und ich glaube, wenn ja die Asiaten nicht gut wären, wäre das anders. Da ich im Rahmen meines Studiums jetzt in meinem letzten Fach auch erfahren habe, dass man Sport ausübt, vor allem auch um Teil der Community zu sein, würde ich sagen, ist das, glaube ich, ein großer Grund, warum ich das nicht ändern wollen würde. Auch wenn es natürlich cool ist, eine Olympiamedaille zu gewinnen, aber ja, deswegen sage ich ja immer, das wäre ja dann so wie Wintersport, ne? So ungefähr. Wenn es nur noch 10 Nationen halt ernsthaft betreiben. Oder dann wären wir ja ein Sport, wo es gefühlt ja, außer in Dänemark, kaum, wo du denkst, das ist wirklich Nationalsport. Und das ist ja das wirklich das Coole in Asien, wo du spürst, boah, du machst gerade eigentlich den Sport, für die sich da jeder Sportbegeisterte interessiert. Und du bist relativ gut darin. Und du spielst gegen deren Helden sozusagen. Das gäbe es ja dann sonst nicht, weil, außer vielleicht in Dänemark, aber in Dänemark, bei allem Respekt, ist halt nicht so diese Begeisterungskultur. Die sind halt eher ein bisschen sachlicher unterwegs in Dänemark. Und in Asien ist das halt schon emotionaler. Das ist halt auch das Coole. Vielleicht noch. Also Südamerika wäre auch ein interessanter Kontinent, wo wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Leidenschaft wäre, wenn die gut im Badminton wären oder das auch da Volkssport wäre. Man kennt es ja nur vom Fußball, ne? Deswegen, ich mag sehr, dass Asien halt so eine große Bedeutung hat in unserem Sport. Klar, es hat auch nicht nur Vorteile, würde ich sagen, aber deswegen, ganz klar.
Gute Antwort.
Ja. Siehst du das ähnlich oder?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also auch die Sportart würde ja so viel an Bedeutung einbüßen und würde ja nicht nur bei uns dann damit zum Randsport werden, sondern wäre einfach eine ziemlich bedeutungslose Sportart. Was sie jetzt ja auf gar keinen Fall ist, genau das, was du beschrieben hast, das auch zu spüren, wie viel Interesse auch an Badminton da ist und auch wie weltumspannend die Sportart ist und ja, auch so verlockend die Perspektive auf Medaillen und mehr Erfolg ist. Das Coolste wäre ja, wenn man trotz dieser ganzen Bekanntheit das irgendwann mal hinbekommt. Oder das ist auch mein großer Wunsch oder meine große Hoffnung, dass man erstmal in diesem unglaublich umkämpften, kompetitiven Sport, der von Asien gerade dominiert wird, auch mal irgendwas reißen kann.
Ja, was schwierig wird, aber ja, wir geben die Hoffnung nicht auf.
So, jetzt aber Thema Spin. Und zwar habe ich heute, vielleicht hast du es auch schon gesehen, ein Video veröffentlicht mal wieder. Mhm. Und angesichts einer ganz spannenden Beobachtung und auch, was mir dann auch berichtet wurde von den Polish Open im Herrendoppel, hast du das mitbekommen, was da passiert ist, beziehungsweise was da in der Aufschlagssituation vorgefallen ist?
Nein. In welchem Spiel?
In dem Zweitrundenspiel von den Dänen Espersen Rinshøi gegen die Singapuris. Lo Kian Han und sein Partner, weiß ich gerade den Namen nicht. Aber ja, ich glaube, Bruder, die sind...
Das ist ja der kleine Bruder von... Ja.
Also ich glaube, die Singapuri-Top-Paarung gerade, die auch sehr, 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 sehr gut sind, auch cool zum Anschauen. Und auf jeden Fall ging das Spiel los und Dänemark ging erstmal 8-0 in Führung mit 8 Assen.
Was?
Und
du veräppelst mich da gerade.
Nein, nee, ich veräpple dich tatsächlich. Es waren, also Asse waren es nicht, die Bälle wurden geschlagen, aber 6 davon ins Netz und einer davon ins Aus. Und zwar hat Markus Rindshøj, der eine Däne von den beiden, eine neue Aufschlagtechnik entwickelt, wo er so viel Spin in den Ball gebracht hat, dass ja, es praktisch unmöglich ist, den irgendwie kontrolliert zurückzuspielen. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich dieses Spiel anzugucken, denn bis zum Spielende haben die anderen beiden keine Möglichkeit, da wirklich was mitzumachen. Sie versuchen dann am Ende, also am Ende ist es einfach nur noch der Versuch, einen Lift zu spielen, der manchmal dann okay, ja, eigentlich ganz selten okay klappt, aber sie haben halt eine super Abwehr und kommen dann manchmal in den Ballwechsel rein, aber ganz häufig geht der Ball ins Netz, hinten ins Aus oder ist einfach, kommt an der T-Linie schon runter. Einmal fliegt eine Annahme 2 Meter seitlich ins Aus und ja, man, und wir reden da von mit technisch absoluten Weltklasse-Spielern, die da an diesem Aufschlag verzweifelt sind. Ja, und das hat natürlich erstmal vor allem bei dem Turnier dann auch schon die ersten Wellen geschlagen und ich hatte das Glück mit Paul Reynolds von unserer Mannschaft auch einen zu haben, der dort vor Ort war, der da auch ein paar Einblicke geben konnte, wie das Ganze funktioniert und ja, dass das vielleicht eine kleine Revolution auch im Thema oder im Bereich Doppelaufschlag auslösen könnte.
Ja, wie schneidet er den Ball denn an?
Ja, und das ist das Geniale. Bisher war es ja so, dass der Spin-Surf, der jetzt auch von vielen schon gemacht wurde, so funktioniert, dass man den Ball eben, also es gab ja verschiedene Varianten, aber einfach ein bisschen schräger hält und dann durch die Schlägerbewegung Spin in den Aufschlag gibt und dann dadurch den Ball andreht. Und dieser Aufschlag funktioniert aber so, dass er den Ball quasi zwischen Daumen und Mittelfinger nimmt und den Ball schnipst, also den Ball sozusagen richtig schnell in Rotation bringt und dann schlägt. Aber so, dass, also die Federn werden nicht berührt, der Aufschlag ist 100% legal nach den aktuellen Regeln, aber er dreht sich einfach, bis er drüben am Boden landet. Also der Spin hört auch nicht auf, der Aufschlag war teilweise auch ein bisschen zu hoch übers Netz, was aber völlig egal ist, weil er ja einfach dann ganz lange auch mit den Federn voran und wild drehend durch die Luft fliegt. Und ja, man muss es sich mal angucken. Es ist wirklich skurril, das anzugucken, weil mal die Stimmung, die dann da auch auf dem Feld entsteht und die beiden Singapuris, die das Spiel tatsächlich noch gewinnen, trotz der ganzen Aufschläge, was auch beeindruckend ist, aber die da wirklich am Rande der Verzweiflung auch sind in vielen Situationen.
Und haben sie sich beschwert oder haben sie einfach verzweifelt?
Also, sie haben, so wie ich es mitbekommen habe, oder im Spiel wirkt es nicht so, dass sie sich wirklich beschweren, sondern sie haben dann halt sehr lange auch Zeit verzögert oder haben dann ganz lange die Hand immer oben gelassen, haben versucht, wenn er am Aufschlag war, irgendwie ihn so nervös zu machen oder aus seinem Rhythmus zu bringen, dass der Aufschlag halt ins Netz geht. Und da wurden dann die beiden auch ein paar Mal ermahnt, dass sie schneller bereit sein sollen. Aber so wie ich es wahrgenommen habe, war keine Beschwerde. Danach, nach dem Spiel, sind sie auch am Netz vorne und quatschen kurz. Das klang auch dann freundschaftlich oder so nach dem Motto, okay, wir müssen den Aufschlag auch üben, damit wir den das nächste Mal auch können oder irgend sowas in die Richtung. Aber es kam keine Beschwerde, weil den beiden, glaube ich, auch bewusst war, dass er keinen Aufschlagfehler begeht oder gegen keine Regel erstmal in dem Sinn verstößt.
Ja, wird auch schwer, das zu verhindern, irgendwie. Welche Regeln willst du einführen? Ne?
Ja,
man den Ball nicht schnipsen darf, oder?
Ja, man, also das gibt's, wurde sofort sehr viel unter dem Video kommentiert, auch aus anderen Sportarten, dass es, glaube ich, dann Tischtennis verboten ist, den Ball in Rotation zu bringen. Für den Aufschlag. Man könnte natürlich auch reglementieren, dass man nur die Federn greifen darf für den Aufschlag. Aber dann kam auch ein sehr guter Gegenpunkt. Beim Vorhandaufschlag hat man ja, also ist es ja normal, erstmal auch eigentlich einfacher, wenn man den Kork in der Hand hält. Und nur beim Rückhandaufschlag ist es ja das Standardmäßige, die Federn zu halten. Also ich glaube schon, dass man das auf jeden Fall reglementieren kann. Und ich habe jetzt auch ein bisschen probiert. Es ist natürlich nicht leicht und es ist alles andere als so, dass man das macht und das kann jeder sofort. Das wird auch, viele werden, glaube ich, auch nicht die Mühe jetzt da rein investieren, aber ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass es doch einige machen, einige auch innerhalb von ein paar Wochen hinbekommen, dass da, ja, und wenn es nur 8 von 10 wenn es in Anführungszeichen nur 8 von 10 sind, sind das halt in der Regel 8 Punkte oder erstmal 8 Lifts, die man bekommt, weil es kann erstmal nur schwierig jemand damit irgendwie was Gutes machen. Und das könnte dann schon dazu führen, dass die Regeln geändert werden müssen.
Ja, meine Frage ist jetzt, hat das Marvin Seil schon mitbekommen und steht er schon jeden Tag 5 Stunden in der Halle extra, um diesen Aufschlag zu üben? Weil das ist ja genau die Person, an die ich gerade denke, die diesen Aufschlag noch mehr perfektioniert.
Habe ich auch tatsächlich gleich dran gedacht und auch mich mal umgehört, der Marvin hat gerade Urlaub, vielleicht hängt es ja zusammen. Also vielleicht wollte er da sich extra die Zeit nehmen und hat schon 3-4 Varianten dazu. Was ich mir auch tatsächlich überlegt habe, ist, ob das nicht sogar auch fürs Einzel interessant sein kann, weil wenn man ein bisschen härter schlägt, glaube ich, könnte es auch klappen, dass man den von weiter weg spielt. Und im Einzel ist es ja genauso ätzend, wenn man einfach keine Annahme spielen kann, also wenn der Ball trudelnd auf einen zukommt. Von daher, ich bin wirklich extrem gespannt. Also es war auch super, super spannend, das jetzt auszuprobieren und sich da irgendwie reinzufuchsen. Wie gesagt, ich habe das im Video ein bisschen gezeigt und versucht darzustellen, wie das wohl funktionieren kann. Aber faszinierend und auch wirklich Credit an Markus Rinzhol für die Kreativität und auch für diese Idee. Das ist ziemlich genial aus meiner Sicht.
Ja. Warum ist da nicht vorher jemand drauf gekommen, fragt man sich natürlich immer bei sowas.
Ja. Glaube, die Idee erstmal den Ball anzudrehen, haben sicher schon einige gehabt, aber es ist natürlich immer auch dieses, bei den ersten 100 Versuchen wirst du wahrscheinlich ja keinen Erfolg haben oder du musst vielleicht das Glück haben, dass schnell mal einer dabei ist, der rüberfliegt und man das Gefühl hat, man kann hier weiter dran arbeiten. Und ich glaube, mit ganz, ganz viel Übung kriegt man auch viele verschiedene Varianten zum Laufen, aber ja, man muss halt mal erstmal muss dieses Invest erstmal bringen, dann auch irgendwie sich 5 Stunden hinzustellen und mit dem Wissen, vielleicht ist es gerade gar nichts, woran ich gerade arbeite oder vielleicht bringt es mir gerade auch nichts. Von daher ist das, glaube ich, immer so der Grund, warum früher keiner drauf gekommen ist. Aber er hat die Zeit genommen und ich bin gespannt, wie es auch vielleicht bei ihm jetzt weitergeht. Ich glaube, es gibt auch schon ein paar andere, die den ganz okay beherrschen tatsächlich und ob der jetzt auf Turnieren häufiger mal zu sehen ist.
Ja, krass. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war ja auch bei dem Turnier, deswegen wundert mich das. Aber das ist komplett an mir bisher vorbeigegangen. Aber ja, ich werde es mir anschauen. Vielleicht ist es ja auch was für mich. Noch geiler wäre es ja, wenn man noch einen Sip so könnte, der trudelt.
Oh ja, ja.
Daran arbeitet wahrscheinlich Marvin gerade in seinem Schnibbelurlaub.
Schöne Grüße.
Ja, krass.
Ja, so viel zur Revolution des Doppelaufschlags. Mir wurde noch eine Nicht-Empfehlung zugesandt, die wurde mir schon vor längerem zugesandt, da muss ich mich entschuldigen, dass ich jetzt auch in letzter Zeit im Instagram-Postfach nicht so sehr aktiv war. Da habe ich jetzt heute auch mal meinen Tag genommen, um da mal durchzuforsten und bin Gott sei Dank dann auf eine Nachricht von Kai Oldhafer gestoßen, der mir ein sehr, sehr gutes Angebot weitergeleitet hat, was es auf Amazon gibt, für einen interessanten Schläger. Also der hat so, wie beschreibt man das? Er ist erstmal komplett schwarz, sieht wirklich sehr edel aus und hat so eine kleine Brücke noch unten über dem, wo der Schaft quasi in den Kopf übergeht. Also sieht sehr, sehr speziell aus und kommt auch in so einer ganz edlen Box, wo noch 2 Griffbänder mit drin liegen. Von ich glaube, es ist die Marke JHHDP, habe ich noch nie gehört. Und für den Spottpreis von 1.794 Euro ist der Racket zu haben. Und die Beschreibung, die liest sich auch gut. Also bla bla bla, Modell 4U, kreatives Training Pro Full Carbon Fiber, Strömung Badmintonschläger. Also ich glaube, da war auch wieder Google Translate in absoluter Hochform, um diesen, ja, mir noch bisher unbekannten High-End-Racket für knapp 1.800 Euro hier zu übersetzen. Aber vielleicht gute Nachrichten auch für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht gerade 1.800 Euro da haben. Man kann es auch ganz entspannt mit 24 Monatsraten a 83,13 Euro kaufen. Wird einem auch direkt angeboten. Also da hat dann auch wirklich keiner mehr eine Ausrede, warum er jetzt da nicht zuschlagen sollte.
Ja, dann verkaufst du da 5 Schläger von, beim Herstellungspreis wahrscheinlich von 5 Euro und dann bist du schon reich. Oder was macht diesen Preis aus, Tobi? Sag du es mir.
Ja, die Information, ich glaube, das ist ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Marketingstrategie, dass man da möglichst wenig Preis gibt und auch einfach so ein bisschen die Faszination durch das Geheime, durch das Unbekannte erzeugen will. Es steht nur da Größe, Einheitsgröße und Farbe D. viel mehr Informationen kann man dann der Artikelbeschreibung leider nicht abgewinnen. Aber ja, ich glaube, das sollte trotzdem schon überzeugt haben, dazu zu schlagen.
Aber wenn der Schläger bricht, ne? Also da sollte man sich zweimal überlegen, ob man den Schläger schmeißt oder nicht. Das wär ein sehr teures Relix-Armband, was daraus entstehen würde. Die Gucci Edition.
Das stimmt, ja.
Ja,
so.
Spannend.
Das noch als Nicht-Empfehlung. Hast du noch was? Oder haben wir noch was? Was Wichtiges, worüber wir sprechen müssen?
Ich glaube eigentlich nichts Akutes. Eine Sache, die kann ich mir aber für mein heutiges letztes Wort aufheben, was ich ja wieder besitze, das Recht.
Fühlst du dich da wieder wohler mit, als mit der Begrüßung?
Nee, ist okay. Ich habe nur ein bisschen vermisst, dass du mich heute ein bisschen, hättest du mich ein bisschen mehr lobpreisen können. Aber ist okay. Du musst es ja, du kannst mich ja nicht immer 152 Mal in den Himmel loben. Deswegen. Nee, alles gut.
Ich frag ChatGPT gleich noch nach einem Kompliment. Ich hatte übrigens nebenher noch ChatGPT nach einem guten Badminton-Witz gefragt, aber so viel, glaube ich, kann ich sagen. Badminton-Witze sind noch nicht seine Stärke.
Aber gibt es auch bisher im Internet, glaube ich, keinen guten. Deswegen kann es ja auch gar nicht lernen, oder?
Ja, gut möglich. Ich musste mir beide tatsächlich auch von ihm dann nochmal erklären lassen. was auch schon für die Qualität des Witzes spricht. Aber ja, nee, da müssen wirklich mehrere Wünsche eingehen jetzt über die Woche, dass ich die vorlese. Die kann ich jetzt eigentlich so nicht, die will ich jetzt so nicht vortragen, ohne dass das nicht wirklich auch eingefordert wird. Weil das tut schon ein bisschen weh, glaube ich, wenn man das hört.
Ja. Frag doch mal ChatGPT, ob es das Buch Stromausfall beim Cybersex kennt. Das lösen wir nächste Folge auf, ob ChatGPT das Buch kennt.
Ja, ich habe noch eine Sache, die ich gerade rücken muss oder wo ich tatsächlich meine Meinung, die ich hier schon mal kundgetan habe, nicht revidieren, aber etwas relativieren muss. Und zwar als wir über Sportarten gesprochen haben, vor allem den Bobsport gesprochen haben, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, ist meine Meinung nach wie vor unverändert. Aber ich habe bei den Sportarten, denen ich tatsächlich gar nichts abgewinnen kann, auch kein gutes Haar erstmal an der Formel 1 gelassen. Und ich will noch nicht so weit gehen, dass ich die Formel 1 jetzt gut finde, weil ich habe immer noch kein Rennen gesehen und glaube auch, dass so ein Rennen mir immer noch nicht viel geben wird. Aber nachdem natürlich mit Breakpoint, die Tennisserie mir sehr gut gefallen hat und mir jeder gesagt hat, ja, guck doch mal in die Formel 1 Serie, die schon früher rausgekommen ist, wo es jetzt schon 5 Staffeln gibt, habe ich da reingeguckt und muss sagen, ich bin wirklich absolut hooked.
Ja, also das sagt jeder, der das guckt.
Das ist unfassbar, weil, also ich weiß ja, wie, also das meine ich wirklich langweilig, so ein Rennen erstmal ist. Jetzt glaube ich, wenn ich ein Rennen anschaue, würde der Sport an sich mich immer noch nicht so richtig packen, aber die Geschichten dahinter. Und jetzt, wenn man dann wirklich alle Fahrer und auch so die Teamchefs dahinter kennt und was da hinter den Kulissen passiert, und das muss man auch wieder sagen, das ist einfach so gut inszeniert und so gut dramaturgisch aufbereitet, dass ich jetzt tatsächlich irgendwie begeistert von Formel 1 bin, und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde, weil ja, da waren wirklich sehr viele Dinge, die mich an der Formel 1 gestört haben oder die mich daran absolut nicht begeistern, um es so zu formulieren. Aber da sind wirklich absolut spannende Charaktere. Ja. Und noch mehr der Wunsch, warum gibt es nicht sowas über mehr Badmintonspieler, sowas wie es bei Carolina Marin auch gab, vielleicht in einem größeren Format. Das wäre für die Sportart, glaube ich, so hilfreich und wichtig, weil dann hätte man mehr Identifikationspotenzial auch bei Turnieren und bei Events. Also kann ich wirklich nur die Empfehlung, die du auch schon bekommen hast, teilen, weitergeben. Das ist extrem, extrem gut gemacht.
Ja, ich habe es auch bisher, also nur Positives sozusagen über diese Serie gehört. Es steht eigentlich auch wirklich auf meiner Agenda, wobei ich mir eigentlich auch, obwohl jeder sagt, sie ist so gut, teile ich ja eigentlich deine Ansicht so von Formel 1 so ein bisschen. Dass, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das spannend sein kann. Aber meine Frage ist jetzt, oder wäre jetzt einfach, brauchen wir einfach nur so eine super gut gemachte Netflix-Doku über Badminton und dann erobern wir den westlichen Markt. Das wäre, also vielleicht ist ja, geht es ja so. Oder können wir noch einige Leute, die zumindest sich für Sport interessieren, die sich sowas anschauen, dann sehen die auf einmal, boah, Badminton, krass.
Ich glaube, es kann schon einen großen Unterschied machen, ja. Also ich glaube, auch nicht nur, auch in die andere Richtung, wenn jetzt zum Beispiel deutsches oder ein europäisches Publikum ein paar mehr Geschichten zu den asiatischen Stars
bekommt.
Und da, ja. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall einen großen Unterschied machen kann. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen hier einen Volkssport draus machen. Dazu gibt es natürlich viel zu viel andere erstmal Hindernisse, Barrieren, aber ich glaube, das kann schon sehr viel voranbringen, sehr viel bewirken. Und wie gesagt, bei der Serie, ja, es sind natürlich viel über die Rennen auch, aber es wird nicht so chronologisch eine Saison erzählt, und die Rennen wirken dann da auch so natürlich super spannend, weil man sieht nur die spannenden Momente immer aus der Sicht von einem Team oder einem Fahrer oder einem Duell zwischen zwei Fahrern. Am Ende der ersten Staffel habe ich mir dann auch nochmal gedacht, so, was ist denn jetzt eigentlich alles passiert? Ich hätte mir dann, glaube ich, tatsächlich kein Rennen angeguckt, weil so viel ist es dann irgendwo doch nicht, aber es ist wirklich so dieses Ganze, was in den Teams passiert, was zwischen den Fahrern auch so, was sich da für menschliche Dinge abspielen, ist ultra spannend. Und auch da in der ersten Staffel geht es eigentlich auch gar nicht um die Top-Teams, sondern nur um das Mittelfeld und auch so die schlechten Mannschaften, wo man auch, ja, wie bei Breakpoint, hatte ich ja schon drüber gesprochen, erstmal denkt, will ich das überhaupt sehen? Aber tatsächlich genau das will ich sehen. Und das genau das ist extrem spannend und das Interessante dran.
Ja, krass. Ja,
ich glaube auch in der Formel 1 so der Hintergrund oder wahrscheinlich auch der Wunsch, dass man da hinter den drei Teams, die sowieso immer alles gewinnen oder seit Jahren alles gewinnen, für ein bisschen mehr Spannung und Storys sorgen wollte. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch so der Hintergrund war für die Produktion oder für den Versuch oder das erstmal zu starten. Und könnte mir vorstellen, dass das sehr gut geklappt hat. Also der eine Boss von dem Haas Racing Team, Günther Steiner, jeder, der die Serie kennt, wird wissen, was ich meine, ist schon wirklich eine grandiose Kultfigur geworden innerhalb kürzester Zeit. Schau mal rein. Okay. Nach einer Folge kannst du da schon mitreden, Kai.
Okay, mache ich. Günther Steiner klingt nach einem Deutschen oder Österreicher oder so. Oder Schweizer.
Ich glaube Österreicher, ja. Okay. Ja. Österreicher oder Schweizer.
Schmarrn. Gäh.
Ja, er redet komplett ohne Akzent Englisch. Das Das kann ich dir, schon mal sagen. Da würde, da redet sogar Arnold Schwarzenegger im Vergleich perfektes, fast schon muttersprachliches Level.
Okay. Das ist natürlich dann ein Entertainment-Faktor. Nochmal dazu. Ja.
Gut, das war's jetzt aber von mir. Ich glaube, jetzt müssen wir auch mal hier einen Schluss machen.
Ja.
Damit ich jetzt nicht doch wieder dann total erschöpft aus diesem Entspannungstag rausgehe und nicht ausreichend Schlaf bekomme bis morgen.
Okay, ja, und ich will ja auch nicht müde in meinen Urlaub starten, so. Deswegen ist es okay, wenn wir jetzt sozusagen Schluss machen. Aber ich wollte noch auf eine Sache hinweisen, und zwar es gibt in knapp 2,5 Wochen, beziehungsweise in 3 Wochen, gibt es insgesamt 3 Länderspiele gegen die Ukraine. Tobi, hast du das schon mitbekommen? Deutschland spielt 3-mal gegen die Ukraine. Ich glaube, einmal in Stuttgart im Rahmen des Porsche Grand Prix, wo ja letztes Jahr das Final Four war, der Bundesliga. Und dann einmal mittwochs, nochmal in Landau, und ich glaube mittwochs am 26. April in Bensheim, nahe meiner Heimat, wo ich, glaube ich, vor 4 Jahren auch direkt vor der Olympia-Quali schon mal ein Länderspiel hatte, was ziemlich cool war. Und wie gesagt, 3-mal gegen die Ukraine. Ich glaube, gibt auch noch, neben dem tollen Sport, der da geboten wird, sind noch mehr Aktionen auch geplant, so, um auch die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Also lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall auch aus dem Grund da hinzugehen, falls das Leute motiviert. Und auch am 26. April, also beim Länderspiel in Bensheim, ich werde leider nicht vor Ort sein, aber da werden wir auf jeden Fall auch mit einem Stand von Batman Earth vertreten sein, in Zusammenarbeit mit Relix. Ich glaube, darüber muss ich mal nächste Woche auch sprechen, was das eigentlich ist. Ich glaube, das haben wir hier noch gar nicht so richtig erklärt. Und ja, wäre cool, wenn auf jeden Fall, ich glaube, für Bensheim gibt es auf jeden Fall noch Karten. Für Landau, habe ich gehört, ist nahezu ausverkauft oder schon ausverkauft. Aber in Bensheim gibt es auf jeden Fall noch Karten. Und alle, die mal so ein Länderspiel sehen wollen, sollten hingehen, weil sind eigentlich die, neben German Open, würde ich sagen, es ist das Coolste, was man sich in Deutschland im Badminton-mäßig anschauen kann, ist ein Länderspiel von der Stimmung und der Atmosphäre. Also große
Empfehlung. Steht denn der Kader schon für die ganzen Spiele?
Der Kader steht intern auf jeden Fall schon. Ich weiß nicht, ob er extern auch schon steht.
Schade. Ja. Sonst hätte ich mich angeboten.
Ja, ich glaube, Herrn ist schon vergeben.
Der Platz. Ich bin, ja, das macht gar nichts. Ich bin gerade in bestechender Doppel-Mixed-Verfassung.
Ah, ja.
Ich hätte mich eher da auch gesehen.
Yeah.
Und falls noch jemand ausfällt, also am 26. habe ich Kundendienst mit dem Auto, aber den würde ich verschieben. Also das wäre für mich okay.
Was hast du?
Würde ich da vorbeikommen in Landau.
Kundendienst?
Ja.
Was ist denn das? Kundendienst mit dem Auto, was ist denn das?
Kundendienst, ja, halt eine Wartung.
Ach so, du bringst das Auto weg. Das hat sich angehört, als willst du für irgendeinen Kunden irgendwas an seinem Auto machen oder so. Als wärst du auf einmal ins Autobusiness eingestiegen und willst irgendwie Autos verticken.
Natürlich, das ist meine zweite große Passion jetzt, seit ich die Formel 1-Serie auf Netflix gucke. Da bin ich gleich zum Schrauber geworden.
Du bist doch eigentlich genauso wie ich, du bist doch gar kein Autotyp, oder? Du kennst doch wahrscheinlich absolut auch gar kein Automodell. Nicht. Also bei. Ich kenne auch gar nichts. Also das wird, glaube ich, außer jetzt bei Formel 1 werden, glaube ich, Autos in diesem Babbeln-Podcast gar keine Rolle spielen.
Ja, also absolut. Da bin ich auch, wenn dann immer irgendwie so Männergespräche mit, oh, und da so und so viel Hubraum hat der auch nicht. Das klingt ja viel. Meiner ist Silber. So, ja, so ist da ungefähr mein Level. Also, da bin ich noch nicht eingestiegen in das Business und hab's auch nicht vor.
Ja, ich auch mit meinem aktuellen Auto sowieso nicht, weil das ist, ja, kann ich jetzt hier, kann ich weiß sogar, das Modell ist ein Hyundai i10, aber kein traditionelles Männerauto, kann ich dir sagen. Sehr, sehr klein. Also ich kompensiere nichts. Ja.
Oder aber du gut. Musst was ganz Riesiges kompensieren mit diesem ganz kleinen Kleinwagen.
Ja, klar. So, ich glaube, wir sollten Schluss machen.
Ja, let's call it a day, Kai. Es wird schon spät.
Okay, Tobi. Dann, merci. Tout le monde pour écouter notre épisode de Shuttle Talk. Au réécouter. Bonne nuit.
À bientôt.
À bientôt.
History is made.
Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?